DW Menschen und Märkte.
Wem gehören die Wohnungen in Deutschland? Im Wirtschaftspodcast begeben wir uns heute auf Spurensuche in die Welt der Immobilieninvestoren. Herzlich willkommen dazu, ich bin Andreas Becker. In deutschen Großstädten sind die Mieten in den vergangenen Jahren stark gestiegen. In einigen Berliner Bezirken haben sie sich sogar verdoppelt. Es gibt Proteste, Bürgerbewegungen und selbst die Forderung nach Enteignung börsennotierter Wohnungskonzerne. Wir haben in diesem Podcast bereits darüber berichtet. Wenn Wohnungen zu Spekulationsobjekten werden, geht es aber nicht nur um steigende Mieten. Oft ist nicht einmal klar, wem die Wohnungen überhaupt gehören. Mietern und Kommunen fehlt dann bei Problemen ein direkter Ansprechpartner. Das haben auch drei Reporterinnen erlebt, die für den Norddeutschen Rundfunk über Missstände in einem Wohnkomplex in Schwerin berichten wollten. Niemand war verantwortlich. Und so begann eine Spurensuche, die ein bisschen so war wie bei Alice, die im Wunderland in den Kaninchenbau krabbelte. Die Reporterinnen stießen auf ein unübersichtliches Netz aus Firmenbeteiligungen, das sich von Deutschland über Zypern bis nach Israel erstreckte. Susanne Tappe, Nils Naber und Lena Gürtler berichten.
Alles beginnt mit einer kleinen Meldung in der Schweriner Volkszeitung. Eine private Wohnungsgesellschaft in Schwerin setze Mieter unter Druck, heißt es dort. Das wollen wir genauer wissen. In einer Plattenbausiedlung in Krebsförden am Rande der Stadt treffen wir Michael Boblenz. Er lebt seit 25 Jahren hier in der Siedlung und immer gern, betont er. Früher jedenfalls, bevor InTown vor gut 3 Jahren diese und andere Häuser von der kommunalen Wohnungsgesellschaft Schwerin gekauft hat. Insgesamt mehr als 1000 Wohnungen.
Die Häuser sind damals schon in einem sehr maroden Zustand. DDR-Plattenbauten, die noch nie saniert wurden. Viele Wohnungen stehen leer. Boblenz freut sich deshalb zunächst über die Nachricht vom neuen Eigentümer, der umfassende Sanierungen verspricht. Doch 2 Jahre passiert fast nichts. Und als es dann endlich losgeht, ist Boblenz fassungslos, wie mit ihm und den anderen Mietern umgegangen wird.
Uns haben sie im Frühjahr, so fing das an, die Modernisierung, einfach die Heizung abgestellt. Im April, da waren noch Minusgrade. Wir haben das nicht gewusst und dann nur gemerkt, dass es hier in der Wohnung kalt wurde.
Boblenz berichtet von Wasserrohrbrüchen, falsch installierter Elektrotechnik mit Funkenflug im Wohnzimmer, ständigem Lärm. Doch vor allem erzählt er, wie alleingelassen er sich mit diesen Problemen fühlt. Bei anderen Mietern sei die Situation aber noch viel schlimmer. Boblenz bringt uns in die Wohnung von Mohammad Al-Jabri.
In den letzten 3 Monaten, 3,5 Monaten ging es dann los, dass hier alles dann verschimmelt war. Ne? Ja, und keiner macht was dagegen. Ne? Das Einzige, was sie uns hingestellt haben, diese Lüfte, 2 Stück davon, das sollte ausreichen, um den Schimmel zu beseitigen.
Kopfschüttelnd zeigt Al-Jabri auf die 2 kleinen Heizlüfter vor seinen Füßen. Hinter ihm, an der Wand des Kinderzimmers, wirft die weiße Tapete schwarze Blasen. Nur ein Raum ohne Schimmel ist Al-Jabri seiner Frau und den 2 kleinen Kindern geblieben. Dort, auf der großen Couch, spielt sich gerade ihr ganzes Leben ab. Essen, Spielen, Schlafen.
Die unternehmen einfach nichts dagegen. Das sieht schon seit 4 Monaten so aus. Es wird immer schlimmer und immer schlimmer und immer schlimmer.
Al-Jabri sagt, der ganze Ärger habe zeitgleich mit der Sanierung des Plattenbaus angefangen. Die Hausverwaltung macht Versäumnisse des Voreigentümers für die Situation verantwortlich und wirft Al-Jabri vor, nicht genug zu lüften.
Aber ich habe hier 3 Hunde, ich muss lüften. Da geht kein Weg drumherum.
Verärgerte und hilflose Mieter. Wer ist dafür verantwortlich? Wir wollen die Meinung eines Experten hören und treffen Jürgen Fischer, Chef des Schweriner Mieterbundes. Doch auch er kann sich keinen rechten Reim auf das Verhalten des Vermieters machen.
Das ist sehr schwer, weil man ja nicht weiß, welche Person, welche Gruppierungen dahinter stehen. Das merken wir daran, dass Firmennamen wechseln, Zuständigkeiten wechseln. Und das ist ja auch etwas, was auch einmalig ist. Dann in aller Regel weiß ich, wer mir da gegenübersteht und was die wollen.
Die, das seien die Firmen einer ganzen InTown-Gruppe, die Immobilien in ganz Deutschland kaufe und von Berlin aus verwalte. Fischer sagt, der Unternehmensgruppe gehörten auch Häuser in Hannover. Und auch dort gäbe es Probleme.
Das sehen wir uns an. Auch hier in Hannover soll Intown ein Gebäude gehören, das IME-Zentrum. Nicht irgendein Gebäude, sondern eine Stadt in der Stadt. So war das IME-Zentrum gedacht, Anfang der 70er Jahre, als das riesige Betonfundament gegossen wurde. Darauf stehen Hochhäuser, Ladenflächen und Garagen. Heute nennen es manche Koloss, andere bezeichnen es als Tanker. Und für wieder andere ist es ein Zuhause. Hans-Georg Burke ist einer von ihnen. Er steht auf seinem Balkon und blickt über die Dächer von Hannover. Etwa 500 Menschen wie Burke haben Wohnungen im IME-Zentrum gekauft und leben jetzt irgendwie in einer Geisterstadt. Denn die Ladenpassage und Supermärkte unterhalb von Burkes Wohnung stehen seit Jahren leer. Verwinkelte, dunkle Gänge verbinden die einzelnen Gebäude des Riesenkomplexes.
Das ist eigentlich ein Juwel, was wirklich entwickelt werden müsste. Ne? Dass das so lange hier im Argen liegt, ist eigentlich eine Schande, ne? Für so eine Lage mitten in der Stadt. Weil der Investor, der Großeigentümer Intown, sich nicht rührt, passiert nichts. Und das ist wirklich für die Bewohner hier schwer zu ertragen.
Dabei sollte alles besser werden mit dem neuen Investor. 2015 ersteigerte eine GmbH einen großen Teil des Geländes. Für 16,5 Millionen Euro. Ein Schnäppchenpreis, der weit unter dem damals angesetzten Wert der Immobilie liegt. Als neuer Verwalter trat auch hier beim IME-Zentrum, wie schon in Schwerin, Intown auf.
Während Hans-Georg Burke uns durch menschenleere Gänge mit Betonpfeilern führt, vorbei an Graffitis und vernagelten Schaufenstern, erzählt er von den Plänen, die hier präsentiert wurden. Ein paar Fassadenarbeiten, das sei alles, sagt er.
Das Gerüst hat hier bestimmt 2,5, 3 Monate gestanden, bevor überhaupt was passierte. Jetzt ist es abgebaut.
Eine erzwungene Sanierungsmaßnahme. Denn die Stadt Hannover ist mit ihren Ämtern eine wichtige Mieterin im IME-Zentrum. Die Fassadenerneuerung ist eine Bedingung der Stadt, damit der Mietvertrag weitere 20 Jahre läuft. Es geht um Mieteinnahmen in Millionenhöhe pro Jahr.
Eines der berüchtigsten Gebäude, mit dem die Intown-Gruppe in Verbindung gebracht wird, steht rund 5 Kilometer westlich vom Westfalenstadion in Dortmund. Hannibal II. Wieder ein maroder Koloss, ein Terrassenhochhaus aus den 70er Jahren, 17 Stockwerke hoch. Und seit 1,5 Jahren verwaist. Niemand darf dort mehr wohnen. Die Stadt hat das Gebäude gesperrt, wegen schwerer Brandschutzmängel.
Rückblende. September 2017. Binnen weniger Stunden müssen mehr als 700 Menschen ihre Wohnungen im Dortmunder Hochhaus Hannibal II räumen.
Doch wo sollen hunderte Menschen binnen kürzester Zeit ein neues Zuhause finden? Neben Vertretern der Stadt war damals auch Tobias Scholz vom Mieterbund Dortmund monatelang Tag und Nacht im Einsatz.
Es ist so, dass dann die Stadt über das Sozialamt sozusagen auch Leuten, die nicht im Leistungsbezug sind, dann geholfen hat. Und es ist nicht bekannt, dass Intown da irgendwie weder Kosten übernommen hätte, noch da aktiv Hilfe angeboten hat.
Stattdessen hat der Vermieter die Stadt Dortmund verklagt. Der Vorwurf: Die Räumung sei unrechtmäßig und unnötig gewesen. Das Hochhaus hat Intown vor gut einem Jahr stillgelegt. Es wird nicht mehr beheizt, was der maroden Bausubstanz den Rest geben könnte, fürchtet Mieterschützer Scholz. Intown hat zwar versprochen zu sanieren, aber bislang liegt der Stadt noch kein Bauantrag vor. Ob die Mieter jemals in ihre Wohnungen zurückkehren können, ist unklar.
Tobias Scholz will wissen, wer dafür die Verantwortung trägt. Die Antwort scheint einfach: Eigentum verpflichtet. In letzter Instanz verantwortlich ist der Eigentümer. Doch der ist gar nicht so leicht zu ermitteln, wie man meinen sollte. Scholz rollt einen DIN-A3-Bogen auf seinem Schreibtisch aus, darauf viele Namen, einige von Personen, die meisten aber von Firmen und viele bunte Verbindungslinien. Der Mieterschützer hat Unternehmensregister im In- und Ausland gesichtet und alles zusammengetragen, was er im Internet finden konnte. Wir beugen uns über Aktenordner und studieren die Mindmap, die er erstellt hat.
Man findet eigentlich keine Person, wo man sagen konnte, das ist jetzt wirklich die Eigentümerin oder die Person, die investiert, die entscheidet. Das wirkt ziemlich versteckt.
Tatsächlich ist es so, dass die Immobilien, also die Plattenbauten in Schwerin, das IME-Zentrum in Hannover und das Hannibal-Hochhaus in Dortmund, jeweils einer eigenen deutschen GmbH gehören. Deren Eigentümer sind in den Unterlagen aber keine Personen, sondern weitere Unternehmen, sogenannte Limiteds, Kapitalgesellschaften, die ihren Sitz in Zypern haben. Sie alle haben eine Gemeinsamkeit. Sie werden von derselben Anwaltskanzlei auf Zypern verwaltet. Diese Kanzlei stellt Geschäftsführer für die Limiteds zur Verfügung und tritt im Auftrag des wahren Eigentümers auf. Wer das ist, bleibt für die Öffentlichkeit aber im Dunkeln. Und damit auch, wer hinter den Immobiliengesellschaften in Deutschland steht, dort sein Geld investiert und letztendlich die Entscheidungen trifft. Im Herbst 2017 wurde auf Betreiben der EU auch in Deutschland ein sogenanntes Transparenzregister eingeführt. Es soll vor allem Strafverfolgungsbehörden die Strippenzieher hinter verschachtelten Firmenkonstrukten verraten und den Ermittlern damit ihren Kampf gegen Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erleichtern.
Auskunft erteilt das Bundesverwaltungsamt. Theoretisch. Tatsächlich fragen wir 15 mit Intown verbundene Unternehmen ab. Und nicht in einem einzigen Fall ist im Transparenzregister der sogenannte wirtschaftlich Berechtigte, also der wahre Eigentümer, vermerkt. Wie kann das sein? Das Bundesverwaltungsamt begründet das damit, dass die Eigentümer der deutschen GmbHs Firmen mit Sitz im Ausland sind.
Die Gesellschaften selbst haben keine Ermittlungspflichten. In einem solchen Fall greifen die Regeln über den fiktiven wirtschaftlich Berechtigten.
Das bedeutet, in so einem Auslandsfall gilt der Geschäftsführer der deutschen GmbH als sogenannter fiktiver wirtschaftlich Berechtigter. Über die Hintermänner erfahren wir, aber auch Strafverfolgungsbehörden in Deutschland, am Ende nichts.
Wir fragen weiter. Und zwar die Berliner Firma, die alle Immobilien in Deutschland verwaltet. Sie muss doch wissen, wer ihr Auftraggeber und der Eigentümer dahinter ist.
Lange war sie allen als Intown bekannt. Doch Intown hat sich umbenannt und aufgespalten. Unser Ansprechpartner nennt sich nun Lianeo Real Estate. An seiner Adresse in Berlin sind insgesamt mehr als 100 GmbHs gemeldet. Zeitweilig auch unsere Immobiliengesellschaften mit den Häusern in Schwerin, Hannover und Dortmund.
Weil unsere Interviewanfragen per E-Mail bislang unbeantwortet geblieben sind, fahren wir direkt dorthin. Als wir vor dem Haus von Lianeo stehen, kommt ein Mann aus dem Gebäude. Es ist der Pressesprecher.
Wir könnten natürlich jetzt Ihr Interview führen, Sie wollen.
Also. Machen wir jetzt nicht, aber ich beantworte Ihre Fragen gerne.
Wer steckt wirklich dahinter? Und warum so viele einzelne GmbHs? Das erfahren wir hier nicht.
Immobilienexperten erklären es uns. Es geht um Haftungsfragen. Im Schadensfall oder bei einer Insolvenz haftet so ausschließlich die einzelne GmbH und nicht der Besitzer im Hintergrund mit all seinem Vermögen. Eine gängige Praxis im Immobiliengeschäft.
In Deutschland kommen wir nicht weiter. Wir fliegen dorthin, wo die Gesellschafterfirmen sitzen, nach Zypern.
We wish you now a very nice day here in Danaken. Thank you for being our guests.
Wir suchen nach den Adressen der zyprischen Limiteds, denen die deutschen GmbHs gehören. Fast alle sitzen in der Hauptstadt Nikosia. Doch die Adressen, hinter denen unsere millionenteuren Immobilien stecken, sind schwer zu finden.
Sorry, I have a question. I'm looking for number 3. Nummer 2 ist hier. Muss doch irgendwo Nummer 3 sein. Gibt's hier wohl nicht.
Ich glaube, wir müssen doch auf die andere Straßenseite wieder rüber.
Hier steht's drauf. Das ist ein Briefkasten.
Kein Eingang zu einer Firma, nur ein Briefkasten.
As far as I know, there are several companies registered in this house.
Yes, but the office is different.
Wir hinterlassen also einen Brief mit Fragen und fahren weiter. Auch an den anderen Adressen finden wir keine Büros, sondern nur Briefkästen und Klingelschilder. All unsere Firmen haben zwar unterschiedliche Adressen, ihre Verwaltung läuft aber bei einer Kanzlei zusammen. Bei der versuchen wir es als nächstes. Auf eine Interviewanfrage hatten wir keine Reaktion bekommen.
Second and third floor.
Auf unser Klingeln reagiert niemand, aber die Tür steht offen. Doch auch hier will niemand mit uns sprechen. Erst später antwortet die Kanzlei schriftlich auf unsere Fragen zu ihrem Geschäftsmodell.
Die Firmenstrukturen hinter den deutschen GmbHs seien keineswegs komplex, sondern Standard für deutsche Immobilien mit internationalen Investoren. Auch den Vorwurf der Intransparenz möchte die Kanzlei nicht gelten lassen. Für alle relevanten Behörden, beteiligten Banken und Investoren herrsche Klarheit darüber, wer der wahre Eigentümer sei.
Transparenz für alle relevanten Beteiligten. Zu denen gehören die Mieter offenbar nicht. Um zu verstehen, wie genau solche Kanzleien auf Zypern arbeiten, treffen wir einen Insider. Einen Mann, der die Branche genau kennt. Er will keinesfalls erkannt werden, darum ist das Interview nachgesprochen. Warum also diese vielen Adressen und Briefkästen, wenn es doch eine Kanzlei gibt, die alles verwaltet?
Sie machen das, damit Leute wie Sie nicht zu tief da hineinblicken können. Denn solche Anwaltskanzleien haben wahrscheinlich hunderte verschiedene Geschäftsführer- und Gesellschaftermandate. Darum wollen sie ein bisschen variieren. Sie wollen nicht, dass 20.000 Firmen an einer Adresse registriert sind, denn das würde natürlich seltsam aussehen.
That seems very strange indeed.
Illegal, so bestätigt es auch unser Insider, seien solche Konstruktionen nicht. Aber mit ihrer Hilfe ließen sich Firmen und deren Anteile schnell und unkompliziert verkaufen. Mit einer zyprischen Limited sei das viel einfacher als mit einer deutschen GmbH. Und das mit folgendem Effekt.
Sie sehen dann in den Registern nicht, was in der Gesellschafterfirma passiert. Sie sehen also in Deutschland nicht, wer wirklich hinter solchen Strukturen steckt. Ist das schlimm? Nicht immer. Aber man wüsste natürlich schon gern, dass nichts Illegales passiert.
Auch auf Zypern kommen wir der Antwort, wem die Häuser wirklich gehören, erstmal nicht näher.
Darum kehren wir nach Schwerin zurück. Und verabreden uns mit dem Mann, der die Häuser dort verkauft hat. Es ist Thomas Köchig, der Chef der städtischen Wohnungsgesellschaft WGS.
Hallo,
Tag, Köchig.
Herzlich willkommen. Moin.
Ohne den Verkauf 2015-2016, erzählt Köchig, wäre die WGS damals an den gut 1000 DDR-Plattenbauwohnungen zugrunde gegangen. Zu desolat ihr Zustand, zu hoch der Leerstand. Als die Stadt die Wohnungen zum Verkauf anbot, rissen sich die Investoren nicht gerade darum.
Es blieben also am Ende zwei und das waren dann namentlich die Intown und die Grand City Capital.
Und wie liefen die Verhandlungen?
Ja, es gab genau einen Entscheider, den ich auch mehrfach gesehen habe. Das war schlicht und ergreifend Amir Dayan.
Amir Dayan, der Investor hinter Intown. Endlich ein Mensch. Und keine Firma.
Am Ende haben wir einen Intown-Verkauf, weil die Intown noch einige Punkte besser erfüllt hat. Da ging es um Dinge wie Betreibersicherheit auf 10 Jahre, dass nicht wieder verkauft wird und ähnliche Dinge. Die Grand City so nicht zusagen wollte und die Intown zugesagt hat, ja.
Betreibersicher auf 10 Jahre. Mit anderen Worten, die Immobilien dürfen vertraglich zugesichert nicht verkauft werden. Andernfalls droht eine Vertragsstrafe.
Bei unseren Recherchen in den Unternehmensabschlüssen entdecken wir allerdings Überraschendes. Die damalige Intown Wohnen Schwerin GmbH geht schon kurz nach dem Kauf der Immobilien in den Besitz einer Aktiengesellschaft in Luxemburg über, die Grand City Properties SA. Ausgerechnet das Unternehmen, an das Köchig nicht verkaufen wollte.
Hier ist also genau das passiert, was uns der Insider auf Zypern erzählt hat. Zwar gehören die Wohnhäuser weiter der deutschen Immobiliengesellschaft, doch die Besitzer dahinter haben gewechselt, ohne dass es in Schwerin jemand mitbekommen hat.
Auch für das IME-Zentrum in Hannover und für das Hannibal-Hochhaus in Dortmund machen wir ähnliche Entdeckungen.
Der Hannibal-Komplex gehörte von 2015 bis zum Jahr der Räumung 2017 ebenfalls mehrheitlich der Aktiengesellschaft Grand City Properties. Und das IME-Zentrum wechselte für ein Jahr, von 2015 bis 2016, mehrheitlich in den Besitz eines Aktienunternehmens, Aroundtown. Heute ein Immobilienriese und Aufsteiger an der Frankfurter Börse. Auch die beiden Aktiengesellschaften sind untereinander vernetzt. Grand City Properties gehört mehrheitlich Aroundtown. Juristisch betrachtet wurden nicht die Schweriner Plattenbauten an Grand City Properties verkauft, sondern der Aktienkonzern hat über seine zyprischen Limiteds lediglich die Mehrheit an der deutschen Gesellschaft übernommen, der die Plattenbauten gehören. Und damit zwar de facto die Kontrolle über die Immobilien, aber ohne dass sich auf dem Papier etwas geändert hat. Die Plattenbauten gehören nach wie vor der deutschen GmbH.
Das hat auch steuerlichen Vorteil.
Christoph Trautvetter hat jahrelang als Unternehmensberater für die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG gearbeitet. Heute bringt er sein Wissen über komplizierte Firmenkonstrukte und Steuerschlupflöcher beim Netzwerk Steuergerechtigkeit ein. Das Netzwerk berät auch die Bundesregierung. Der Steuervorteil liegt im sogenannten Share Deal, also Anteilhandel, erklärt Trautvetter.
Ein Share Deal ist ein Immobilienkauf, bei dem nicht die Immobilie selbst gekauft wird, sondern bei dem Anteile an der Firma übernommen werden, die diese Immobilie besitzt. Und dieser Share Deal führt dazu, dass vor allem große Investoren weder Grunderwerbssteuer noch Steuer auf die Wertsteigerung zahlen.
Das ist zwar völlig legal, aber ungerecht, meint Trautvetter. Schließlich muss jeder Bürger, der ein Haus kauft, im Schnitt 5% Grunderwerbssteuer bezahlen. Dummensteuer, nennen Kritiker sie deshalb sarkastisch. Für die Länder geht es um eine ihrer wichtigsten Steuereinnahmen überhaupt. Und die Ausfälle durch Share-Deals belaufen sich auf mindestens 1 Milliarde Euro pro Jahr, schätzt das hessische Finanzministerium.
Deutsche Immobiliengesellschaften, die Limiteds auf Zypern gehören. Zyprische Anwälte, die als Gesellschafter auftreten, aber nicht die wahren Eigentümer sind. Ein Transparenzregister, das seinen Namen nicht verdient. Und Immobiliengeschäfte mit Aktiengesellschaften, bei denen de facto der Besitzer wechselt, im deutschen Handelsregister aber alles beim Alten bleibt.
Kein Wunder, dass die Mieter in Schwerin und anderswo keine Ahnung haben, wem ihre Wohnungen gehören. Soll das gängige Praxis sein?
Wir treffen Rüdiger Quedenfeld. Er hat 23 Jahre lang für verschiedene Banken als Beauftragter für Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche gearbeitet. Wir zeigen ihm das Firmenorganigramm, das wir inzwischen erstellt haben. Es ist so komplex, dass wir es mit einem Beamer an eine Wand projizieren, damit man es besser überblicken kann.
Der Eindruck ist klar, da geht es nicht um klare Unternehmensstrukturen, um klare Beteiligungsstrukturen, um klare Finanzströme, sondern da geht es um das offensichtliche Verschleiern von irgendwelchen wesentlichen Tatsachen.
Gibt es für uns eine Möglichkeit, überhaupt zu erfahren, wem diese Firmen gehören?
Nein, die Möglichkeit besteht nicht.
Hätten Behörden, Steuerfahnder, Wirtschaftsprüfer bessere Möglichkeiten, etwas über die wahren Eigentümer der Firmen herauszufinden?
Aus Deutschland heraus nicht.
Unser einziger Strohhalm bleibt Amir Dayan.
Bis jetzt ist er der einzige Mensch, der zwischen zyprischen Firmen, Anwaltskanzleien und Aktienunternehmen auftaucht. Ist wirklich er der Investor hinter all dem? Fließt da wirklich sein Geld? Und entscheidet er darüber, wann Immobiliengesellschaften ihren Besitzer wechseln?
Niemand will uns seine Telefonnummer geben. Der Pressesprecher der Verwaltungsfirma hält uns hin. Deswegen fliegen wir nach Israel. Amir Dayan soll in Tel Aviv leben. Aber wie in Deutschland ist er auch hier irgendwie ein Phantom. Der Wirtschaftsjournalist Amitai Gazit hat versucht, diesem Phantom auf die Spur zu kommen. Während der Recherche stellte Gazit fest, dass Amir Dayan der jüngste von 12 Geschwistern ist, Teil einer großen Familie, die weltweit Geschäfte macht.
Wir wissen wirklich nicht, was sie alles besitzen. Wir wissen nur, dass sie in Israel Immobilien haben, in Deutschland Immobilien haben, in Schweden Immobilien haben und in den USA. Man könnte sagen, sie sind so etwas wie ein Oktopus, weil es für uns sehr, sehr schwer ist, ihre Aktivitäten zu verfolgen und nachzuvollziehen. So wie ein Oktopus. Ja, sie haben viele Arme. Überall sind sie involviert.
Gazit ist skeptisch, dass wir an Amir Dayan herankommen werden.
Die Familie versteckt sich vor der Presse. Es ist sehr schwierig, mit ihnen ins Gespräch zu kommen.
Dann, während wir noch in Tel Aviv unterwegs sind, erhalten wir einen Anruf. Amir Dayan will mit uns sprechen. Er will kein Interview geben, aber bietet ein Hintergrundgespräch an. Aus dem Gespräch dürfen wir nichts zitieren, aber danach bekommen wir ausführliche Antworten auf unsere schriftlichen Fragen von der Berliner Verwaltungsfirma Lianeo Real Estate. Lianeo betont besonders, wie transparent alle Geschäfte seien. Zitat:
Unsere Finanzpartner sind institutionelle Investoren, das heißt Pensionskassen, Versicherungen, Investmentfonds und börsennotierte Gesellschaften. Die Eigentümerstruktur unserer Immobiliengesellschaften ist klar und vollständig transparent gegenüber allen beteiligten Banken, den Steuerbehörden und den jeweiligen Partnern sowie deren Regulierungsstellen.
Durch die Konstruktion in Zypern gäbe es in Deutschland keine Steuerverkürzung, schreibt uns das Unternehmen weiter.
Wir haben in den letzten 4 Jahren über 100 Millionen Euro Steuern in Deutschland gezahlt.
In ganz Deutschland bewirtschaftet das Dayan Family Office mehr als 200 Gebäude, Gewerbe- und Wohnimmobilien, heißt es in der Antwort weiter. Und man investiere
erhebliche Summen
in diese Gebäude. Überprüfen können wir die Angaben zu Steuern und Investitionen nicht. Lianeo schreibt weiter: In der Regel verkaufe man als Bestandshalter keine Immobilien. Dass Anteile an den Häusern in den Besitz von Aktiengesellschaften wandern, bezeichnet Lianeo als Zusammenarbeit mit institutionellen Partnern, die, Zitat,
durch ihren Finanzierungsbeitrag einen erheblichen Anteil an der Entwicklung dieser Objekte tragen.
Verkäufe seien Einzelfälle.
Kurz vor dem Abschluss unserer Recherche überrascht uns ein solcher Einzelfall. Das IME-Zentrum in Hannover wird verkauft. Ganz offiziell, ohne dass nur im Hintergrund Anteile von zyprischen Firmen verschoben werden. Dayans Nachfolger heißt Lars Windhorst, Anfang 40. Einigen ist Windhorst noch aus den 1990er Jahren in Erinnerung als von Helmut Kohl gefördertes Wirtschaftswunderkind. Inzwischen hat er verschiedene Firmenpleiten, eine Verurteilung wegen Untreue und eine Privatinsolvenz hinter sich.
Jetzt spricht er vor dem Stadtrat in Hannover von institutionellen Investoren, die hinter ihm stünden, um wieder Leben ins IME-Zentrum zu bringen. Für die Mieter und die Stadt bleibt damit wieder im Dunkeln, wem das Ganze nun eigentlich gehört. Aber die Versprechen bleiben die gleichen. Die Fassaden sollen saniert werden, die Gewerbeflächen vermietet. Déjà-vu. Windhorst sagt, er wäre am liebsten gar nicht öffentlich als Investor aufgetreten.
Warum muss man jemanden zwingen, sich als Investor zu outen? Auch Amir Dayan hat sich lange bedeckt gehalten.
Letztlich räumen die Verwaltung in Berlin und auch die Anwaltskanzlei auf Zypern uns gegenüber ein:
Amir Dayan hält Anteile an den Immobilien in Schwerin, Hannover und Dortmund mit dem sogenannten Dayan Family Office. Allerdings sind die teilweise nur sehr gering. In Schwerin beispielsweise ist gerade die Grand City Properties Mehrheitseignerin. Damit ist die Aktiengesellschaft auch diejenige, die letztendlich entscheidet, wann und wie viel in die Gebäude investiert wird.
Und so bleiben wir am Ende einer komplizierten Suche unzufrieden zurück. Zwar wissen wir jetzt, wem die Immobilien gehören, doch wie lange hat diese Antwort Bestand? Wann werden die nächsten Anteile verschoben und wohin? Und das offenbar ganz legal? Eigentlich haben wir einen Menschen gesucht, der persönlich Verantwortung übernimmt. Gefunden haben wir öffentlichkeitsscheue Investoren, Firmen und Aktiengesellschaften, die weit weg von den Mietern ihre Geschäfte machen. Weit weg von den Menschen in Schwerin, Hannover und Dortmund.
Ich weiß nicht, was die Leute oder Menschen vorhaben mit uns als Mensch. Und die kleinen Leute, was eben das wie ich, kleiner Rentner, kleiner Hartz-IV-Empfänger, raus, sowas wollen wir nicht. So komme ich mir vor.
Und sie werden als Mieter, wenn sie irgendwas stört, irgendwie dort in den Kreis geschickt. Sie verdampfen dort in diesem Kreis. Und das ist das Hauptproblem.
Aus meinen Augen ist es ein Zeichen für Immobilienspekulation und Investment in den Immobilienmarkt, wo die Mieter eigentlich keine Rolle spielen, wo es darum geht, Geld zu parken, zu investieren. Und da ist die Wohnung in Anlage gut wie jedes andere. Und das ist aus Sicht eines Mietervereins nicht in Ordnung.
Eine Spurensuche in der Welt der Immobilieninvestoren von Lena Gürtler, Nils Naber und Susanne Tappe. Produziert wurde das Feature vom Norddeutschen Rundfunk. Und das war's für heute im Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Christoph Grove in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.